Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda.
Eingelocht, der Golf-Podcast mit Sören und Olli. Grüß euch.
Hi, Olli.
Sören, grüß dich. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen schon fleißig Fragen von Hörerinnen und Hörern, ja, von Golfspielerinnen und Golfspielern beantwortet. Und ein paar sind noch liegen geblieben. Also einige sind liegen geblieben. Die werden wir auch nicht alle beantworten können. Aber zum Beispiel, wie viele Schläger braucht man wirklich für eine Runde? Diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch immer. Ich schleppe immer alles Mögliche mit.
Also auch eine, ich sage ich häufig, schwierige Antwort oder schwierige Frage. Prinzipiell, wenn man bei mir die Platzreife macht, häufig gebe ich nur so 3 bis 4 Schläger mit. Also da hast du ein Sandwedge oder ein Pitching Wedge, also einen für die Annäherungsschläger vielleicht, ein Putter, ein Schläger zum Abschlagen, meistens ein Eisen 7 erstmal. Mhm. Weil ich jetzt nicht so ein Riesenfan davon bin, direkt die Hölzer rauszugeben. Genau, aber das kommt dann, das muss man auch ein bisschen individuell sehen. Wenn du einen Spieler hast, der schon einen relativ langen Ball schlagen kann beispielsweise, sollten da vielleicht auch noch ein paar mehr Schläger dazukommen oder dazugegeben werden, damit man einfach nicht so eine zu große Lücke hat zwischen dem Eisen 7 und dem sogenannten Sandwedge oder Pitching Wedge, also dem Annäherungsschläger, dass man da noch ein 9er Eisen beispielsweise dabei hat. Also um jetzt eine kurze Antwort auf deine Frage zu geben, für die Platzreife 4 Schläger würde ich sagen, 4 bis 5 Schläger. Wenn man dann aber nach der Platzreife anfangen möchte, sollte man sich zumindest ein Halbset, wenn nicht sogar ein Komplettset als Einsteigerset holen.
Halbset nochmal für
Halbset
alle?
Halbset ist meistens auch der Putter, ein Wedge mit dabei, Eisen 9, Eisen 7, gegebenenfalls noch ein Eisen 5. Meistens ein Hybrid und ein 3, weil das sind so 6, 7 Schläger, die dann dabei sind.
Okay. Und dann würde sich direkt die nächste Frage anschließen. Passt perfekt. Warum ist ein individuell angepasster Schlägersatz sinnvoll? Also ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, es ist sinnvoll, weil einfach die Schläger auf meine Größe ausgerichtet sind.
Das schon mal zum einen. Du hast ja ein Fitting gemacht und ich glaube, wir haben auch schon mal über Fitting gesprochen.
Ja, haben wir.
Es geht einfach darum, dass auch das Material zusammenpassen muss und das muss zu dir passen, um es einfach oder auch kompliziert auszudrücken. Du sagst es schon, wir haben ein statisches Fitting. Das heißt, wir passen den Schläger erstmal auf deine Körpergröße an, heißt Körpergröße, Armlänge, Beinlänge dann gegebenenfalls noch dazu, Handgröße, damit wir den richtigen Griff dann auch haben. Aber wenn ich jetzt ein Fitting mache, versuche ich natürlich auch deinen Schwung so ein bisschen zu berücksichtigen. Das heißt, wie schwingst du jetzt gerade, mit was für Werten kommst du sozusagen an den Ball, also die Schwunggeschwindigkeit, dann der sogenannte dynamische Loft beispielsweise. Also veränderst du den Neigungswinkel des Schlägers im Schwung durch deinen Schwung, durch vielleicht den ein oder anderen kleinen Fehler, den du dann machst. Das gehört alles so ein bisschen dazu, was man mit berücksichtigen sollte. Und das führt dann dazu, dass man einfach einen passenderen Schläger hat. Die meisten Einsteigersets, die ganz einfachen Einsteigersets werden dann nicht so dementsprechend angepasst. Das wird dann eher bei den etwas besseren Schlägern so angeboten, was auf jeden Fall irgendwann gemacht werden sollte, wenn du deinen Schwung etwas automatisiert hast, wäre das dann sinnvoll.
Und dann anschließende Frage direkt, wenn ich dann so ein Set von dir bekommen habe und nach einem Jahr sage ich, mir fehlt noch ein Schläger, ich brauche jetzt noch, keine Ahnung, ein Eisen 5. Muss ich dann ein neues Fitting machen oder kann man auch auf die Daten von vor 1 oder 2 Jahren zurückgreifen?
Also wir können auf jeden Fall auf die Daten zurückgreifen. Die Frage ist dann wiederum, wie hat sich dein Schwung in diesem Jahr verändert?
Ja.
Wenn das zu extrem wäre, mal angenommen, dann würde ich sagen, wir machen nochmal ein neues Fitting, um zu gucken, passt das noch oder müssen wir da vielleicht wirklich was verändern? Aber prinzipiell können wir auf die Daten natürlich zurückgreifen.
Mhm. Ja. Aber du könntest dann nicht wahrscheinlich das gesamte Set verändern?
Würde ich jetzt nicht empfehlen. Es sei denn, auch da ist der Sprung zu groß, dass man auf einmal das neue Fitting macht und du hast einen ganz anderen Flex beim Schaft beispielsweise. Mhm. Dann muss man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das tun möchte. Aber es ist natürlich dann auch wieder mit ein bisschen Geld verbunden.
Hm. Passt auch durchaus. Also das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mal eine Runde mache oder im Flight hat ein Kollege dann oder eine Partnerin da was bei. Die haben irgendwelche Hilfsmittel. Entweder nutzen sie eine App oder die haben eine Uhr oder die haben ein Fernglas. Welche technischen Hilfsmittel sind sinnvoll?
Boah.
Jetzt überleg da.
Also ja.
Ich sehe die Rauchwolke.
Nein, die Frage ist, welche sind nicht sinnvoll?
Ach so, also, ja, das hat er aber nicht gefragt.
Im Grunde genommen kann alles Sinn ergeben bei den Trainings. Ich würde sagen, man sollte es nicht zu viel machen.
Ja.
Also nicht mit zu viel Technik dran gehen, ist eher meine Meinung. Ich bin so ein bisschen da altmodisch gestrickt.
Also du bist noch der klassische Fernglas-Typ.
Das ist ja nicht unbedingt altmodisch, aber...
Oder berechnest du mit Pythagoras?
Zentimetermaß.
Pythagoras also, und Sonnen- und Mondstand.
Ich benutze einen Laser. Das ist das, was ich während der Runde benutze. Ich habe eine GPS-Uhr zu Hause, bin da aber nicht ganz so 100% mit zufrieden gewesen, wird aber eher an der Uhr gelegen haben als an dem Prinzip GPS-Uhr.
Meistens liegt es auch immer an dem Bediener.
Auf gar keinen Fall. Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Also ich bin eher ein Freund vom Laser, weil du damit einfach wirklich genau die Fahne anvisieren kannst. Die GPS-Uhr kann halt meistens immer nur Anfang, Mitte, Ende grün anvisieren. Ist aber natürlich deutlich einfacher. Hast du am Handgelenk, guckst du einmal drauf. Plus, minus ist relativ simpel dann zu sagen, ob man jetzt ein, zwei Meter mehr oder weniger spielen sollte. Ist, glaube ich, für den normalen Amateurgolfer auch nicht unbedingt so genau machbar, um es nicht böse auszudrücken. Was man auf jeden Fall, was ich gut finde, gibt es halt immer mehr Analyse-Tools, um da auch mal einfach einen Namen zu nennen. BeBressy ist so eine Variante. Das ist eine App, die du auf dem Handy hast, wo du dann quasi dein komplettes Spiel analysieren kannst. Also wo hast du hingeschlagen, mit welchem Schläger, wie viel kurze Schläge hast du gemacht, also wie ist die Statistik von deinem kurzen Spiel, wie ist die Statistik von den Grüntreffern, von den Fairway-Treffern. Das ist schon eine Sache, die geht schon ein bisschen deutlich mehr ins Detail, ist aber meiner Meinung nach schon für den normalen Amateurgolfer auch sinnvoll. Mhm. Weil dann siehst du erstmal, woran musst du trainieren? Wie oft, also ich frage im Grunde genommen häufig in meinem Unterricht, was sollen wir trainieren? Was ist dir in deinen Runden aufgefallen? Ich sag mal, die Antwort, die sehr, sehr, sehr häufig kommt, Abschlag.
Mhm.
Aber wenn ich die Spieler dann auf dem Platz spielen sehe, ich gehe dann ja auch das ein oder andere Mal auch mit denen auf den Platz, ist meiner Meinung nach das, was ich dann beobachten kann, nicht immer unbedingt der Abschlag das Problem. Natürlich trifft man mal nicht so guten Abschlag, aber der fliegt trotzdem. Aber wenn du dann auch so, weiß nicht, 15, 20 Metern Entfernung zum Grün auf einmal nochmal 5, 6 Schläge machst, weil du 3 Putts machst und nochmal 3 Annäherungsschläge, dann ist nicht das Problem meistens nicht das Problem der Abschlag, sondern eher das Spiel ums Grün herum. Und das kannst du natürlich mit so einer App super analysieren und das kannst du auch dann vielleicht deinem Trainer sofort zeigen, hier, das ist auch das System, schaust dir an und gib mir Trainingsmöglichkeiten, gib mir Tipps für zu Hause.
Wie hieß die App?
BeBressy.
BeBressy, das merken wir uns jetzt alle. Auch ich. Eine Frage würde ich sagen, nehmen wir noch mit. Die Zeiten gönnen wir uns noch. Umgang mit Frustration und Rückschlägen. Das ist ein ganz anderes Thema, was ich hier gerade aufmache.
Und auch ein größeres Thema. Hast du noch Zeit?
Können wir auch schieben. Alles gut, ich habe genug Fragen hier.
Wir können ja da Umgang mit Frustration und, was hast du gesagt?
Rückschlägen.
Ganz wichtiges Thema. Ich glaube, für alle Handicap-Klassen ist es super schwierig, da mit solchen Situationen umzugehen. Wichtig für mich ist bei solchen Situationen, warum entstehen die Rückschläge und warum entsteht die Frustration? Das hat ja dann häufig ein bisschen was damit zu tun, mit was sind meine Ziele, die ich mir vielleicht vorher gesetzt habe. Also, und wenn es keine Ziele gibt, wird es halt noch schwieriger, weil dann bist du bei jedem Schlag, den nicht gut ist, frustriert. Also man sollte sich vernünftige erreichbare Ziele setzen.
Oh, das klingt wirklich nach einem größeren Thema.
Ja,
sollen wir das mal hinten
das
anstellen?
Können wir.
Dann schiebe ich eine andere Frage ein. Darüber machen wir eine separate Folge. Ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen. Olli erzählt aus seinem Golfleben. Die Frage hier noch, was ist der Unterschied zwischen Matchplay und Zählspiel?
Oh, das ist simpel. Das
Ach,
wir, das
Gott
ist,
sei Dank, eine Frage, die ja gut beantwortet.
Sehr gut. Kann. Was soll das denn heißen? Ich kann alle Fragen gut
natürlich
beantworten. Zählspiel ist quasi, ich würde sagen, die älteste Form vom Golfspielen. Man zählt wirklich rein die Schläge, wie viel du benutzt hast, um das Loch zu beenden und am Ende, wie viele Schläge du benutzt hast, um die gesamte Runde zu spielen. Punkt aus. Lochspiel.
Punkt aus.
Lochspiel ist im Grunde genommen schon mal nicht handicap-relevant. Ein Zählspiel ist im Normalfall handicap-relevant. Lochspiel spielen zwei Personen gegeneinander. Mhm. Und da spielst du nicht gegeneinander, indem wir gucken, wie viele Schläge hast du auf der 18-Loch-Runde gespielt, sondern wie viele Schläge hast du auf der Spielbahn benutzt, wie viele Schläge hat dein Gegner auf der Spielbahn benutzt und was ist abzüglich oder zuzüglich deines Handicaps. Also nehmen wir mal an, ich spiele gegen dich.
Mhm. Würde ich dir nicht raten.
Ja, weiß ich nicht. Du hast ein Handicap von 54, sage ich jetzt mal. Ist ein bisschen niedriger, um es einfach zu rechnen. Ich werde mit einem Handicap von 0 gewertet. Das heißt, du hast 54 Schläge mehr, die du spielen darfst, um es einfach zu rechnen. Wir teilen einfach die 54 durch die 18 Spielbahnen, ergibt 3.
Mhm.
Ja, das bedeutet, du darfst an jeder Bahn 3 Schläge mehr spielen als ich. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt an einer Bahn ein Paar gespielt, du hast eine 5 gespielt, dann hättest du das Loch gewonnen. Dann würdest du mit einem Loch gewinnen.
Och, das wäre ja nicht schlecht.
Vorsprung sein.
Könnten wir doch mal machen.
Das ist im Grunde genommen Lochspiel. Also wir zählen die Schläge, wir gucken, was hat derjenige für eine Vorgabe, wie viele Schläge darf er mehr spielen als sein Gegner. Und dann zählt man die gewonnenen Löcher.
So einfach ist es.
Genau, das heißt, ein Spiel beim Matchplay könnte theoretisch nach 10 Bahnen vorbei sein, weil danach nicht mehr so viele Bahnen kommen, um 10 Punkte aufzuholen. Wenn du jedes Loch gewinnst, die ersten 10 Bahnen, kann ich es nicht mehr aufholen.
Und dann bist du wahrscheinlich sehr frustriert und wirst nie wieder gegen mich spielen. Und genau deswegen reden wir darüber in einer der nächsten Ausgaben.
Im Fall der Fälle, ja.
Ich hoffe, er redet mit mir noch nach dieser Folge. Sören, danke dir.
Danke dir, Olli.
City Radio. Wir sind Bürgerfunk. www.cityradio.de